Willkommen zum zweiten Video aus meinem Homeoffice. Im Vergleich zum ersten habe ich mich mal für eine technische Änderung entschieden. Letztes Mal war ich mit dem Sound nicht so zufrieden. Diesmal habe ich so Mickey Mouse Kopfhörer. Und das passt auch ganz gut zu unserem Einstieg, denn auf der anderen Seite habe ich Andreas Dipko, den Marktexperten der Comdirect, zugeschaltet. Und wir möchten uns genau mal über diesen Mickey Mouse Konzern unter anderem unterhalten. Vielleicht gerade der eine oder andere zu Hause jetzt auch Disney Plus bereits genutzt und installiert. Und wir möchten uns einfach mal den Streaming-Markt anschauen. Wo kommt er her? Wo geht er hin? Was ändert sich vielleicht in der Zukunft? Gerade die jetzige Phase, wo halt viele doch länger zu Hause sind, passt da ganz gut. Daher von meiner Seite aus, guten Tag, hallo nach Quickborn. Du sitzt doch im Büro, wie ich richtig sehe, nicht daheim, richtig?
Genau, Richie, wir sind hier im Studio, aber halt auch unter ganz, ganz verschärften Bedingungen. Wir dürfen uns hier nur begrenzt aufhalten, begrenzte Benutzergruppe sozusagen, nicht gegeneinander treffen oder miteinander treffen. Also es ist sehr, sehr rigide gehalten, aber wir sind hier in der Bank, genau.
Dann wunderbar, das freut mich, dass wir dann dich dort erwischt haben und wir diese Schalter heute machen können. Ja, lass uns mal darauf eingehen. Ursprünglich haben wir einen Online-DVD-Verleiher gehabt, der sich dann irgendwann dazu entschieden hatte, die breitere Bandbreite so zu nutzen des Internets, um Videos auch mal über den Weg zu verteilen. Ja, schwuppdiwupp, dann hat sich Netflix daraus emporgetan. Und ich meine, die Geschichte hat ihnen ja recht gegeben. Die Entwicklung war sehr, sehr gut.
Ja, nee, 100%, du hast recht. Und es sind ja sogar auch Opfer gefallen. Wenn man sich die große Videokette Blockbuster ansieht, die ist ja den Streaming-Dienstleistern auch zum Opfer gefallen. Du hast bereits gesagt, Netflix hat früher noch sozusagen den postalischen Weg genommen, hat die DVDs an die Kunden verschickt und dann eben irgendwann für sich auch die Streaming-Plattform in Form eben des Internets gefunden. Also eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Ich glaube, wir werden ja auch noch ganz, ganz noch weitere interessante Entwicklungen in den nächsten Jahren sehen.
Frage, Netflix ist ja nicht nur der Betreiber einer Plattform, ich meine, die produzieren selber Serien, die produzieren Filme, die kaufen in Hollywood Filme auf, die sonst vielleicht sogar einen Sprung ins Kino geschafft haben. Ich meine, da tut sich auch einiges in der Medienbranche, denke ich mal.
Ja, 100%, Richie, da hast du vollkommen recht. Es ist auch interessant, dass man sich natürlich nicht nur Chancen damit einkauft als Unternehmen, sondern auch enorme Risiken. Wenn man zum Beispiel einen Film selbst produziert oder man kauft sich eben die Rechte ein und der Film ist ein Flop oder kann eben nicht die Erwartungen erfüllen, die man vorher hatte, dann hat man ja hier eben die Produktionskosten bzw. auch die großen Lizenzkosten auf der einen Seite und kann die teilweise nicht reinholen. Also dieses Geschäft insgesamt ist natürlich auch mit ganz enormen Risiken verbunden. Es ist natürlich aber dahingehend interessant, dass wenn zum Beispiel ein Konzern selber über ein riesen Lizenzportfolio verfügt und das bisher vielleicht gar nicht so richtig nutzen konnte, weil eben Filme zum Beispiel gar nicht mehr abgerufen werden oder man die eben schon in der Drittvermarktung hatte, weil die im Fernsehen gelaufen sind oder per DVD, dann kann man die jetzt über solche Streaming-Dienstleistungen natürlich wieder neu verwerten und da kann auch neues Potenzial, neue Fantasie entstehen.
Ich glaube, das ist ja ein Punkt, auf den wir gleich nachher eingehen, wenn wir von Disney sprechen, die ja genau diese älteren Filme anschauen. Ich kann mich erinnern, gestern Abend durfte ich mir Schneewittchen wieder angucken, war wunderbar, meine Frau ist glücklich, ich fand ihn auch ganz toll. Hallo Schatz, wenn du das siehst, klasse. Okay, aber Netflix waren die Ersten dabei, aber man muss auch sagen, die Konkurrenz schläft da nicht. Es gibt da verschiedene andere Anbieter. Amazon bietet Amazon Video an, eher als Beiprodukt zu dem eigentlichen Versandservice, aber auch die sind ja schon relativ aktiv, was Videos angeht.
Nee, da hast du vollkommen recht. Der Amazon hat so ein bisschen versucht, neben seinem Amazon Prime Service auch diesen Streaming Service mit anzubieten und ist jetzt natürlich auch ein Stück weit, du hast gerade Schneewittchen angesprochen, gehen wir doch mal zu Dornös und über Wach geküsst worden, genau von der Konkurrenz und hat dann eben auch gesehen, Mensch, wir haben ja hier doch einige Lizenzen, wir haben hier die Möglichkeit, unsere Kunden, die ja ohnehin auf unserer Seite aktiv sind, eben auch diesen Service anzubieten. Es sind ja auch andere große Technologiekonzerne dabei, wie zum Beispiel Apple, die ja auch versuchen, in dieses Geschäftsfeld reinzukommen. Disney hast du bereits angesprochen, die sind jetzt richtig aggressiv drin, aber was ich auch ganz interessant finde, ist, dass ja eigentlich der Gedanke und die Idee des Streamings gar nicht so neu ist. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Premiere, ein deutsches Unternehmen, was ja bereits per Pay-TV, wenn man so will, versucht hat, diesen Markt zu erschließen, da aber noch über die alten Kanäle, über Kabel und Satellit gekommen ist und das ja auch mal sehr, sehr schwierig war. Premiere ist nachher dann eben von Sky übernommen worden und ist ja jetzt auch nicht mehr börsennotiert, aber da waren immer die Probleme, wie löst man das mit den Decodern, wie kann man garantieren, dass auch wirklich nur die, die diesen Service bezahlen, den auch sehen und man hat jetzt durch das Internet eigentlich eine ganz gute Lösung gefunden, weil man eben die IP-Adressen hat und weil man hier die Möglichkeit hat, eigentlich auch die Verrechnung besser vornehmen zu können. Also sehr, sehr interessante Entwicklung in den letzten Jahren.
Also wir haben hier ganz klar so Plattformgedanken, die es überall gibt, Musik, Hotels, Videos. Neben Amazon ist natürlich auch Apple, die ganz klar mit ihrem Apple TV die Plattform Apple nutzen, also nicht nur Hardware verkaufen, sondern vor allem auch an Filmen, an Software damit verdienen wollen. Wie stehen die momentan da in diesem Vierklang der internationalen Videostreamer?
Ja, sie versuchen natürlich in den Markt reinzukommen und haben es dahingehend schwer, weil wenn man jetzt ein Produzent von Filmen ist und auch schon über eine große Lizenzdatenbank oder Lizenzrechtebank verfügt, dann hat man es einfacher. Jetzt muss man erstmal sehen, dass man sich mit der Konkurrenz, die ja schon besteht, die Lizenzrechte auch zusätzlich kauft. Und da ist so ein bisschen so ein Windhundrennen. Zum einen, wer ist schneller, zum anderen, wer bietet mehr Geld. Da durfte Apple doch wesentlich weiter die Nase vorn haben als zum Beispiel eine Netflix, weil man ja hier durch das eigentliche Geschäft, das man hat, also hier den Verkauf von elektronischen Devices und PCs, eine Cash-Cow für sich hat und jetzt natürlich dann versuchen kann, über größere Zahlungen, über höhere Zahlungen von Lizenzen hier sich auch wirklich Blockbuster reinzuholen. Ich glaube auch nicht, dass man bei Apple Eigenproduktionen sehen wird. Das ist ein Risikofeld. Da wollen die sich, glaube ich, auch nicht so tummeln. Und das würde mich sehr, sehr stark überraschen, wenn man sich dem auch annimmt. Also von daher könnte da Netflix noch so ein bisschen auch eine Standalone-Position haben, weil man genau diesen Risiken eingehen will. Jetzt muss man aber auch sehen, dass natürlich Walt Disney insgesamt, die haben ja auch Produktionsstätten, die sind ja gekauft, die haben sehr, sehr viele. Denk an LucasArts, denk an diese ganzen großen Produktionsfirmen, die man da jetzt gekauft hat. Da, also es ist ein super interessantes Feld und hier wird sich wirklich noch einiges tun. Und ich glaube, dass Apple hier erstmal versuchen wird, über bestehende Lizenzen, über Lizenzkäufe am Markt so ein bisschen den Fuß in die Tür reinzukriegen. Aber ich befürchte, dass es nicht wirklich gelingen wird, dass man diese Plattform, du hast es bereits angesprochen, vielleicht bei Hotels, vielleicht bei so Dritt- oder Viertanbietern, die eben dann auf den Service von Apple zurücknehmen, weil man zum Beispiel ein iPhone hat oder weil man eben ein iPad hat und dadurch eben die schnellere Konnektivität gegeben ist, nutzt. Aber insgesamt glaube ich, dass doch wesentlich mehr Walt Disney und eben Netflix die Nasen vorn haben werden.
Also wir haben jetzt gerade mal von den vier großen internationalen Plattformen gesprochen. Eigentlich gibt es ja noch einen fünften Anbieter, der häufig so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Denn Sky, hast du gerade auch gesagt, ist ja von Broadcom aufgekauft worden, eigentlich einem amerikanischen Kabel Anbieter, der aber ja trotz allem mit Lizenzen wie Fast and Furious zum Beispiel schon relativ große Filmpakete auch bei sich bucht. Ich meine, davon hat man bisher wenig gehört. Und was liegt es deiner Meinung, dass man die doch gar nicht so richtig wahrnimmt?
Ich glaube, dass man hier einfach in Deutschland auch zu stark natürlich auf die Konzerne schaut, die jetzt hier ganz massiv und brachial in den Markt reingehen. Das sind eben Apple, Walt Disney mit Disney Plus und Netflix. Interessant ist ja auch Hulu, ist auch ein Anbieter, der in den USA sehr, sehr weit vorne ist. Es gibt also in den USA wesentlich mehr Anbieter als bei uns und der Markt dort in den USA ist auch wesentlich größer. Ich fand auch interessant, wie die Wachstumsraten insgesamt waren. Wenn man auch schaut, ich habe mir mal hier ein paar Zahlen rausgesucht, 2012, da waren gerade mal 100 Millionen international US-Dollar, die in diesem Segment eben untergebracht werden konnten. Bis 2018 ist es dann ungefähr auf 1,3 Milliarden angewachsen. Und jetzt reden wir hier wirklich schon über Wachstumszahlen bis 2024 von 40 Milliarden. Das heißt, in den nächsten 6 Jahren werden wir nochmal eine richtige Steigerung sehen. Von alleine 2018 bis jetzt ist hier schon sehr, sehr viel passiert. Das heißt, das Bewusstsein bei vielen Usern einfach jetzt viel, viel größer ist, dass man auch viel stärker auf diese Dienste zurückgreift und dass da wirklich noch einiges passieren wird, weil natürlich, du hast gesagt, große Medienkonzerne, die vielleicht bisher so ein bisschen den Trend verpasst haben oder die das als Nischenprodukt gesehen haben, guck dir eine ProSieben an, guck dir auch die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, ARD, ZDF, die eher so mit ihrer Mediathek versuchen, in den Streaming-Bereich da so versuchen mitzuspielen, die sind ja noch gar nicht im Markt mit drin. Das heißt, diese ganzen Angebote werden natürlich über die GEZ oder über die Gebühren abgedeckt, aber bei ProSieben über die Werbegebühren. Aber die sind noch gar nicht mit bei. Das heißt, so eine Broadcom ist in dem ähnlichen Segment. Man hat also gesehen, natürlich durch die Übernahme von Sky, dass man hier sich positioniert, aber die mischen noch nicht richtig mit. Also da wird noch einiges passieren, weil das wirklich ein schönes, lukratives Feld mit noch einigen attraktiven Wachstumszahlen sind.
Also wir haben die amerikanischen Märkte, die ihre eigenen Spiele noch haben, auch bei uns. Du hast schon Joyn oder Maxdome angesprochen von Pro7 Sat.1. Wir haben bei der Telekom Magenta TV. Das sind also Beiprodukte zu bestehenden Diensten. Und denke ich mal, und man stellt ja immer wieder fest, häufig sind den Anleger eher die Produkte am liebsten, die nicht aus 20 verschiedenen Paketen bestehen, sondern nur eins. Ja, die machen nur dies, das ist genau zu bewerten. Und sobald es ein Mischkonzern wird, wird es häufig für die Anleger etwas schwieriger zu erkennen. Da sind häufig die einzelnen Teile mehr wert als das gesamte Konglomerat. Siehe zum Beispiel Siemens, wo sich viele sagen, wenn man das zerschlagen würde, die Einzelteile wären sicherlich günstiger. Siehst du dafür Netflix einen Vorteil gegenüber den anderen Anbietern? Das heißt, Amazon, Apple, Disney, alle haben ja mehrere Geschäftsmodelle und nur ein Teil im Streaming-Bereich.
Wenn ich jetzt als Investor oder als Aktionär darauf gucke, eindeutig. Klar, ich kann natürlich dann bei Netflix mir dieses operative Geschäftsfeld ganz anders analysieren, als wenn ich jetzt ein Broadcom, als wenn ich jetzt eine ProSieben oder eben eine Deutsche Telekom nehme oder sogar die direkten Konkurrenten Walt Disney und Apple. Nehmen wir Walt Disney. Walt Disney hat doch momentan zum Beispiel das Problem, dass diese ganzen Ferienparks, die sind geschlossen. Das heißt, selbst wenn Disney Plus wirklich gut läuft und wenn Disney da insgesamt der Konzern damit sehr, sehr gutes Geld verdient, hat man sozusagen jetzt den Klotz an Beinen, weil man ja noch die ganzen Freizeitparks hat und dass die natürlich erstmal in die Bilanz drücken, das dürfte erstmal klar sein. Man hat laufende Kosten, hat keine Einnahmen. Das heißt, das ist erstmal so ein bisschen wie Senkblei in der Bilanz. Bei Apple natürlich ähnlich. Du hast die ganzen elektronischen Devices, iPhone und so weiter, die laufen momentan natürlich oder liefen bis vor einigen Monaten noch sehr, sehr gut. Jetzt hat man eben durch den Coronavirus vielleicht hier und da die ein oder andere Absatzschwäche und das drückt natürlich auch. Das heißt, der direkte Vergleich mit Netflix wird natürlich schwer. Es könnte aber interessant sein, dass zum Beispiel, wenn Broadcom daherkommt und sagt, Mensch, wir haben hier unseren Streaming-Dienstleistungsbereich als Tochter irgendwie integriert, wir machen da ein Spin-Off. Und das gab es in der Vergangenheit auch schon oft, dass eben Unternehmen, große Medienkonzerne angefangen haben, lukrative kleinere Einheiten loszulösen, per Spin-Off an die Börse zu bringen. Das ist jetzt natürlich eine extreme Zukunftsmusik, würde aber dieses ganze Segment natürlich noch enorm beschleunigen. Warum? Investoren haben dann eben Peer-Groups, also Vergleichsmöglichkeiten von Unternehmen untereinander und können den einzelnen Unternehmen, den einzelnen Tochterfirmen von den jetzt noch großen Medienkonzernen einfach direkt auch Geld natürlich zukommen lassen und damit auch das Wachstum zusätzlich beschleunigen. Also es wird auf jeden Fall für Aktionäre oder für Investoren interessant, diesen Bereich weiter auf der Agenda zu behalten.
Das ist schon ein Problem von Disney angesprochen. Die ganzen Parks müssen dicht machen. Bei 1,5 Meter Abstand in der Schlange stehen, macht halt weniger Spaß. Anderes Problem ist natürlich Kinos. Kinos sind momentan dicht. Wir haben gehört, James Bond kommt nicht. Wir haben von Marvel Black Widow, das jetzt eigentlich demnächst kommen sollte. Auch das wird verschoben. Ich meine, inwieweit ist es vielleicht auch mal möglich, dass sich Disney sagt, ich versuche einfach mal was, wenn die Kinos die nächsten 3 Monate geschlossen bleiben und dann gleich der nächste Marvel Blockbuster nach 1 Monat kommen sollte. Ich versuche mal so einen klassischen Kino-Blockbuster nur in Disney Plus zu streamen, mal schauen, ob das zieht.
Ja, das ist ein toller Gedankengang. Also zumindest ist es vorstellbar, wenn wir hier wirklich über einen längeren Lockdown insgesamt reden. Wenn es aber eher wirklich ein zeitlicher Abstand vielleicht jetzt von 1, 2, 3 Monaten dann insgesamt noch ist, dann muss man natürlich auch vorsichtig sein, weil die Medienkonzerne ja Verwertungsketten geschaffen haben. Das Kinogeschäft, man mag es vielleicht nicht glauben, spielt immer noch eine wesentlich große Rolle, weil man eben hier gerade an diesen Wochenenden, weil man hier so ein Momentum schaffen kann, wo die Leute einfach darauf hinfiebern, wie du es ja gesagt hast, man wartet auf den Kinostart, man will dann in die Kinos gehen. Man kann den Kinobetreibern natürlich diese Lizenzen ja im Vorfeld auch dafür schon verkaufen, dass eben die Filme gezeigt werden können. Und das ist immer noch ein sehr, sehr lukratives Segment. Wenn man jetzt anfängt, sozusagen diese erste Verwertungskette wegzunehmen und die gleichen in Streaming reinnimmt, dann fällt ja genau dieses Momentum weg. Dann sitzen halt zwar alle weiterhin vor ihren Monitoren, kaufen aber keine einzelnen Kinokarten, sondern haben ja sozusagen dann in ihrem Paket bereits dieses Recht, sich den Film anzusehen, über die Monatsgebühr abgelöst. Das heißt, es würden hier zum einen die Kinoeinnahmen halt wegfallen, beziehungsweise die Filmrechte für die Kinobetreiber, die Einnahmen. Und natürlich im zweiten Weg, das kennst du ja vielleicht auch, wenn man eben einen tollen Kinofilm gesehen hat, dann ist man losgerannt oder hat zumindest jetzt nicht mehr rennen, aber bei Amazon sich demzufolge die DVD gekauft, das würde ja auch erstmal wegfallen. Das heißt, man sieht dann im Internet direkt über Streaming seinen Film, kauft sich die DVD nicht mehr. Deswegen glaube ich vielleicht, wenn es jetzt längerfristig ist, wenn man eben wirklich einen Film vielleicht kurz nochmal über Streaming hineinbringen will und damit sozusagen die Premiere dann ersetzen will, dann könnte es vielleicht möglich sein, aber dauerhaft sehe ich hier noch keinen großen Wechsel dahingehend, dass man genau diese ersten beiden Verwertungsketten verwerfen würde.
Gerade dieser Lockdown hat ja auf die Branche sicherlich einen Einfluss. Ich meine, Streamingdienste ist vielleicht ein Bereich, die dadurch jetzt mehr Absatz schaffen, als es ohne diesen aktuellen Lockdown der Fall wäre. Also die Zukunft der Branche ist erstmal kurzfristig rosig, auch wenn es für die Gesellschaft nicht so toll aussieht. Aber mittelfristig, langfristig ist halt die Frage, wir haben ja schon zig verschiedenste Namen von zig verschiedenen Streaming-Plattformen angesprochen, zerflattert das Ganze nicht? Wird es nicht extrem aufgesplittert? Wird es für uns als Kunden nicht irgendwann unübersichtlich? Welche Serie kriege ich woher? Muss ich da nochmal ein Abo machen? Nee, mich möchte ich nicht. Vielleicht doch lieber warte ich auf den. Also es wird recht kompliziert, glaube ich, auch für uns.
Ja, nee, auf jeden Fall hast du recht. Natürlich ist man dann irgendwann genervt. Man kennt es ja auch aus anderen Branchen oder aus anderen Bereichen, Lebensbereichen, wo dann eben ein Produkt, was eben auf einmal sehr, sehr gut lief, eben von anderen natürlich nachgeahmt worden ist, beziehungsweise dann eben Ersatzprodukte da waren. Ähnliches sieht man auch jetzt bei den Streaming-Dienstleistern, beziehungsweise wird sich das noch verstärken. Es kann natürlich zweierlei passieren. Zum einen klassische Konsolidierung, das heißt, die Schwächeren werden von den Größeren aufgekauft, beziehungsweise aus dem Markt verdrängt. Oder, was auch ganz interessant ist, das kennt man ja bereits auch aus dem Fitnessbereich, dass es hier vielleicht nochmal eine Plattform gibt, die einfach diese ganzen Dienstleistungen bündelt und dem Kunden dann nur noch einen Zugang sozusagen verkauft, wo man eben die Möglichkeit hat, sich an allen dann zu beteiligen. Man bezahlt dann eine Gebühr und kann dann bestimmte Filme aus bestimmten Strängen dann jeweils abrufen und bezahlt dann sozusagen, wie gesagt, nur einmal an einen Dienstleister. Der hat sich dann eben bei den anderen allen angemeldet und zieht dann sozusagen die Filme auf dem legalen Weg weg. Wir hatten auch ganz, ganz lange Zeit, das haben wir bisher auch gar nicht erwähnt, das Internet war ja eigentlich ein sehr, sehr großer Feind von der Filmindustrie. Da gab es ja riesengroße Hassles, wenn du dich zurückerinnerst, 10 Jahre zurück, da gab es ja Plattformen, da konnte man eben Filme umsonst streamen und das hat ja eben gerade in Hollywood mächtig ins Kontor geschlagen. Also man hatte keine Gebühren dafür mehr erheben können, dass diese Filme im Internet gezeigt worden sind. Deswegen hat man jetzt hier das eben einen eleganten Weg geschafft, um eben legal die Filme zu streamen. Und von daher sieht man schon, dass man hier auch zukünftig dann eben nochmal einen weiteren Wandel durchaus erwarten kann. Das, was du gesagt hast, nicht mehr 10 oder 20 Dienstleister eben als Auswahl hat, sondern einen, der eben dann das alles poolt.
Also was die Musikindustrie einige Jahre davor Probleme hatte, ist die TV- und Filmbranche danach mit konfrontiert wurden. Aufgrund der größeren Leitungsbandbreite war das dann natürlich auch weniger problematisch, absolut richtig. Also das heißt, es bleibt spannend für die Zukunft. Wir können auch nicht sagen, wer ist der Platzhirsch. Doch jetzt wissen wir es, aber bleibt er es? Was können die anderen vielleicht besser? Zersplittert sich das weiter? Wird es konsolidiert? Also ich denke mal, wir haben hier eine Branche, einen Bereich, der sehr bewegt und interessant sein wird. Vielleicht zum Schluss noch ein wichtiger Punkt. Eine wichtige Videoplattform haben wir total vergessen. Und zwar hier, YouTube, hier bei uns. Also wenn ihr da weiter, wenn ihr auch da weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, lasst ein Abo da oder einen Daumen hoch auf jeden Fall, da würden wir uns freuen. Vielleicht gibt ihr uns mal einen Tipp, welche Branche, welchen Bereich sollen wir denn nächstes Mal vielleicht mit Andreas zusammen mal etwas genauer beleuchten. Also wir werden keine einzelnen Wertpapiere empfehlen und wir in die Tiefe reingehen können. Aber häufig hilft es vielleicht auch mal so aus der Metaebene mal verschiedene Aspekte zu hören, um die eigene Anlageentscheidung zu festigen oder eben lieber zu sagen, nee, passt doch nicht zu meinem Gedankengang. Dementsprechend lasst uns eure Informationen da. Die Andreas, vielen, vielen Dank, dass es so geklappt hat, auch wenn es ein bisschen holprig am Anfang war. Am Schluss hat es ja wunderbar noch geklappt. Ich freue mich aufs nächste Video mit dir zusammen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Richtig, ich bedanke mich bei dir auch. Ebenfalls alles Gute und viel Gesundheit.
Ciao, ciao.